Shopcast FM.
E-Commerce für die Ohren.
Gesponsert von Webbasiert. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shopcast FM. Es geht um künstliche Intelligenz. Und dafür haben wir einen Gast, aber nicht nur einen Gast, wir haben auch einen vom Team, heute nur einen, das ist der Christian. Hallo Christian. Und wir haben einen Rico. Moin Rico.
Halli, hallo.
Der Christian ist gerade eingefroren, deswegen hat er auch nichts gesagt, aber ich glaube jetzt ist er, ich weiß nicht, wie es im Recording ist, also wir benutzen ja Riverside und da wird das quasi lokal recorded, das heißt vielleicht hat er da jetzt nur gesessen und ins Bild gestarrt, man weiß es nicht. Jetzt ist er aber da. Hi Christian.
Hi, ja, jetzt bin ich da. In der Tat, ich war kurz weg. Hallo an alle, schön, dass ihr wieder zuhört.
Genau. Gut, künstliche Intelligenz. Und wir haben eine natürliche Intelligenz da, der Rico. Wir haben kurz vorher darüber gesprochen, wie ich ihn vorstellen soll. Und er sagte, ich bin halt einfach nur der Rico.
Ja, das ist okay. Es ist deutlich kürzer als das, was du vorhin gesagt hast. Das ist auch in Ordnung.
Ja. Ja, aber du machst viele Dinge, ne? Also du bist bei der Scoop beteiligt, du machst Mage One, du machst Run is Root, du machst Save 5. Also, wenn man dich beschreiben möchte, macht man dafür eine eigene Folge.
Das können wir auch mal machen. Ich freue mich immer, mit irgendjemandem über mich reden zu dürfen.
Nein, aber warum laden wir denn gerade dich ein zum Thema AI? Gibt es da nicht Experten?
Habe ich eigentlich auch gedacht, habe mich sehr gewundert und habe deswegen vorhin auch schon gefragt, wen ihr sonst so hier einladen. Ja,
die hatten leider alle keine Zeit. Es ist die Gute.
Das ist vollkommen in Ordnung für mich.
Nein, tatsächlich war es bewusst. Bühne. Erzähl mal ein bisschen was über dich und AI.
AI ist ja so ein, andersrum, ich fange vielleicht mal so an. Ich finde es immer schwierig, wenn Sachen völlig unreflektiert einfach wie so eine Sau durchs Dorf getrieben werden. Und wenn ich Niklas so tief in die digitalen Augen schaue, die ich jetzt hier gerade vor mir habe, weiß ich tief in seinem Herzen, geht's ihm ähnlich. Und alles, was man da so machen kann mit diesen, mit GPT und weiß der Teufel was. Also es gibt ja viele coole Dinge. Christian hat uns vorhin was Wunderschönes von Sono AI vorgespielt. Vielleicht darf er nachher nochmal kurz drüber reden, wenn er es schon nicht vorspielen darf.
Wir werden es ans Ende der Folge ranhängen, dass ja, alle hören.
Genau, es gibt viele tolle Dinge,
die wir reden. Nachher dann vielleicht. Ganz zum Ende der Folge, dann können wir es im Notfall wieder abschneiden. So, ich fange jetzt einfach nochmal an. Es gibt viele tolle Dinge, die man damit machen kann, aber es ist auch wichtig, dass man sich ein bisschen kritisch damit auseinandersetzt, denn nur weil man was machen kann, heißt das nicht, dass man es machen muss und man sollte auch darüber nachdenken, ey, was hat denn das für Folgen, wenn ich das so benutze. Und da geht es jetzt gar nicht so sehr spezifisch um, wie zum Beispiel jetzt hier E-Commerce, sondern es geht auch um ganz andere Themen, die auch zum globalen Kontext damit reinspielen. Das würde aber wahrscheinlich die Folgenlänge hier auf etwa 8 Stunden erweitern. Ich vermute, dann werden alle zwischendrin an Hunger und Durst versterben, von daher
gucken wir heute Pause mal nur. Drücken. Und später weitermachen.
Dann kommt hoffentlich schon die nächste Folge raus und man kommt so ein Negativ rum rein. Ne?
Aber ja, genau. Und warum, was machst du denn mit E-Commerce? Das ist ja auch, also wir wollen ja über KI, wir wollen über KI im E-Commerce reden und nicht nur über KI generell.
Genau, das ist so das Thema, wozu ihr gefragt habt, ob ich nicht Lust habe, hier mal mit reinzukommen. Zum einen, wir haben eine Firma, die Sicherheitsdienstleistungen für Shopware und Magento anbietet, für die alten Versionen, die abgekündigt sind von den jeweiligen Herstellern. Da setzen wir natürlich auch auf AI für verschiedene Prozesse intern. Auf der anderen Seite baue ich ja auch Online-Shops, sowohl die orangefarbenen als auch die blauen. Und für beide ist es immer wieder so, dass Händler danach fragen, ja, kann man nicht irgendwie KI einsetzen? Und für die meisten bedeutet das am Ende eigentlich, hey, kann ich irgendwie meine Produkttexte mit ChatGPT schreiben? So, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den immer alles runterläuft. Und ja, geht schon, aber, ne? Und dann kommen wir genauso in diesen Punkt, da könnte man dann anfangen zu diskutieren, ist das denn so gut? Was hat das denn für Konsequenzen und was müsste ich dafür tun? Und viele denken, ja, gehe ich halt rein, sage, ich hätte gerne einen Produkttext für meine blaue Cappy und dann gib ihm und dann poste ich das einfach so blind in meinen Shop rein und dann läuft das irgendwie. Ja, und dann wundern sie sich, dass es halt nicht funktioniert. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, hey, da können wir nochmal drüber reden.
Okay, AI-Consultant, verstanden. Nein, natürlich nicht. Nein, bist kein AI-Consultant. Ich wollte dich nicht beleidigen. Vorher, bevor wir da so einsteigen, wollte ich nochmal drüber sprechen oder kurz anschneiden, nicht unbedingt mit euch drüber diskutieren, worüber wir heute reden, wenn wir über künstliche Intelligenz oder AI reden, weil sowohl Rico als auch ich und ich glaube auch dir geht's nicht anders, Christian, haben so ein bisschen ein Problem damit, wenn Leute undifferenziert über diesen Begriff sprechen, vor allem, dass das jetzt was Neues wäre. Nein, das gibt's seit den 1960er Jahren Das ist nichts Neues. Das so. Heute reden wir über oder wenn wir über AI reden, häufig über generative Modelle. Sei das jetzt Large Language Models wie bei GPT oder Sona, nicht der Shopware Sona, sondern diese Musik-AI oder eben DALI, wo es dann, oder was es da gibt, Stable Diffusion, was auch immer das dann eben so. Ne? Auch 11 Labs kennt man vielleicht, die produzieren Stimmen, ja, so eine Geschichten. Und heute redet man ja meistens über diese generative AI und weil die viele Menschen der Annahme sind, dass die Dinger intelligent sind. Jetzt muss ich euch beide mal fragen, wer von euch ist denn der Ansicht, dass diese Dinger intelligent sind? Okay, danke.
Denk mal keiner, ja.
Ja. Ich wollte den Moment der Stille haben.
Ich glaube, spannend ist immer die Definition von Intelligenz bei dieser Frage, weil künstliche Intelligenz selbst, es ist ja nicht so, dass es komplett kreativ, so wie Mensch ist, wobei auch wir Menschen ja in gewisser Weise von Mustern und Vorgehensweisen das Ganze ableiten von unserer Erfahrung. Das heißt, die Frage ist immer, was bezeichnest du als Intelligenz in dem Bereich?
Mhm. Also das, was es aktuell gibt, nicht. Also um die Frage kurz zu beantworten.
Das ja. Macht Sinn, ja.
Ja. Vor allem, also wenn man sich jetzt mal kurz mit Stable Diffusion beschäftigt, als Beispiel für generative neuronale Netze. Ich komme gleich zum E-Commerce, aber nur um das einmal festzuhalten. Also Stable Diffusion an sich benötigt ein Model, das eben darauf trainiert ist, Bilder zu machen. Das kriegt den Text, das wird da als Zahlen reingeschmissen, dann trickelt das durch diese mathematischen Funktionen, die man dann eben als neuronales Netz bezeichnet, und hinten fallen andere Zahlen raus und das sind dann Pixel. Und das passiert in ein paar Iterationen, da ist noch ein bisschen was zwischengeschaltet. So, wenn du jetzt aber ein Bild haben möchtest von, sagen wir mal, einer Ente, die auf einem Keyboard sitzt, während Albert Einstein daneben steht, ja, dann kann das Stable Diffusion vielleicht, wenn du aber möchtest, dass auf dem Keyboard auch Buchstaben sind, versagt Stable Diffusion, weil es das Konzept Tastatur nicht kennt, sondern nur darauf trainiert wurde, dass irgendwelche komischen Striche auf schwarzen Dingern sind, wenn ein Eingangsbild im Training mit Tastatur getaggt wurde. Und für mich persönlich gehört, um etwas wirklich als intelligent zu bezeichnen, Verständnis dazu. Da gibt es noch eine andere, da gibt es mehrere Definitionen, aber ich glaube, darauf kann man sich einigen. Zu Intelligenz gehört Verständnis. Und selbst ein ChatGPT, das Dinge begründen kann, oder von Google gibt es ein Modell, das geometrische Aufgaben lösen kann und den korrekten Lösungsweg herleiten kann. Selbst das kann nichts anderes. Und auch so beim ChatGPT, ich höre gleich auf zu reden, by the way. Entschuldigung, ich merke gerade, ich rede zu viel. Aber ja, selbst beim ChatGPT ist es so, für die es da draußen von euch nicht wissen, wenn ihr da einen aktiven Chat habt und einfach nur eine Nachfrage stellt, was passiert ist, dass der gesamte Text, der bisher geschrieben wurde in diesem Chat, inklusive bestimmter vorgeschriebener Dinge, die ihr gar nicht seht, wird komplett als Riesentext zu ChatGPT geschickt und dann wie ein T9, wer es noch kennt, auf Speed oder eben so eine Tastatur hier, wie nennt man es, Autokorrektur auf Speed, sagt das Ding einfach vorher, was wahrscheinlich als nächstes kommt. That's it. Und deswegen kann sich das auf einmal auch so viel merken und erinnert sich an Dinge. Es gibt aber eine Begrenzung. Und wenn ihr über diese Begrenzung, die an Text das Ding verarbeiten kann, hinausgeht, also wenn ihr zu lange mit dem Ding chattet, dann fängt es an zu halluzinieren, weil sich es eben nicht mehr merken kann, worauf ihr euch bezieht. Auch wunderschön, unterhaltet euch mal mit Character AI, mit irgendeiner beliebigen Berühmtheit eurer Wahl. Die Gespräche sind ernüchternd. So viel zum Thema. Worüber reden wir heute? Hauptsächlich generative AI.
Das passt doch ganz gut eigentlich zu dem Eingangsthema mit, hey, lass doch einfach mal meine Produktbeschreibung mit GPT erzeugen. Denn das, was da rauskommt, passt halt im Zweifelsfall nicht so richtig zum Produkt. Also man muss dazu sagen, reden wir mal einfach über ChatGPT von OpenAI. Die trainieren ihr Model schon extrem gut. Und also gut, es gibt, ne, wie überall, ein bisschen Qualitätsschwankungen da drin. Aber nichtsdestoweniger ist das, was am Ende rauskommt, auch nur von dem abhängig, was da mal reingekippt worden ist. Und wenn das, was ihr da raushaben wollt, nie reingekippt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es da auch einfach nicht rauskommt. Ne? Also so wie du das jetzt eben auch schon bei Stable Diffusion mit dem Bild beschrieben hast. Also Kreativität immer im Rahmen dessen, was der Mensch an sich schon erdacht hat. es ist schwierig, aus so einem generativen Netzwerk was komplett Neues, ein völlig unbekanntes Konzept aus diesem Ding rauszuholen. Und ich frage mich dann immer bei so Produktbeschreibungen zum Beispiel, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass meine Produktbeschreibung der Produktbeschreibung meines Nachbarn relativ ähnlich ist, wenn ich einen sehr kurzen Prompt da reinschicke und sage, okay, ich habe ein Saxophon und schreib mir mal eine Produktbeschreibung für ein Saxophon.
Ja, ich wollte gerade auch noch sagen, wie der Niklas vorhin schon gesagt hat, diese Verständnis, also was bedeutet Intelligenz, die Verständnis für dem Ganzen. Jetzt denkst du, wenn du zum Beispiel ChatGPT fragst, schreib mir eine Produktbeschreibung für dieses Bild oder diesen Kurztext oder so oder dieses Modell. Du weißt in gewisser Weise eigentlich schon, was du dir grob erwartest. Fang mit den Eigenschaften an, mach dann ein paar Use Cases, wie man das Produkt benutzen kann, was die USPs, die besonderen Eigenschaften eben sind. Das Ding weiß das ja nicht. Man könnte man auch so vergleichen, wie ich frage meinen Kollegen, gib mir mal eine Produktbeschreibung. Das Wichtige ist ja immer dieses Prompten, von dem wir immer sprechen. Man muss halt wirklich auch dieser AI, genauso wie dem Kollegen, genau sagen, was man eigentlich erwartet. Das heißt, in gewisser Weise hast du zum Teil bessere, nie perfekt gute, aber bessere Ergebnisse zu bekommen, ja schon so viel Vorarbeit, dass du wirklich genau spezifiziert, was du möchtest, wo ich mir dann manchmal denke, je nach Use Case, kann ich es auch gleich selbst schreiben. Drum bin ich oftmals gerade bei dieser Textgenerierung auch ein großer Freund, einfach ein paar kreative Ansätze zu haben und dann das Ganze einfach manuell jetzt auf menschlicher Basis zu verfeinern oder so. Aber Rico, wie du schon sagst, so einfach Produktbeschreibung mal generieren lassen, mehr oder minder gut dann letztendlich.
Die generierten Produktbeschreibungen 1:1 zu verwenden, ist, glaube ich, das Problem.
Genau, genau. Kreative Ansätze, also da muss ich sagen, so schlecht ist es gar nicht. Also es wird immer besser, anfangs war es jetzt weniger toll, aber mittlerweile, gerade ich habe ja, kennt sicher diese AI, für Shopware AI Demodatengenerator, wo du wirklich sagst, okay, generiere mir Produkte für einen, was habe ich immer, Frauen-Männer-Schuhshop mit Casual-Leder-Boots, wie auch immer. Und die Produkte, was da von ganz, ganz wenig Prompt-Informationen oder Anforderungen erzeugt waren, sind inklusive Beschreibung echt gut für einen Demo-Shop.
Für einen Demo-Shop, ja. Aber das ist genau. Auch super, weil das ist genau so was, wo es spart Arbeit oder in die meiste AI-Arbeit in meiner Welt zumindest, spart Arbeit auf einem Level, die man normalerweise einem Azubi geben würde. Mhm. So ungefähr. Auch gerade bei Produktbeschreibung. Du möchtest ja eigentlich eine unheimlich personalisierte, also auf, oder auf einen gewissen Tone of Voice in deinem Shop haben. Außer du verkaufst halt Schrauben. Wenn du Schrauben verkaufst, ist ChatGPT wahrscheinlich super, weil da kannst du für alle deine Schrauben einfach anhand der Parameter, die diese Schraube hat, einen kurzen Text generieren lassen, der super für SEO ist, weil die Leute, die eine Schraube kaufen, ist scheißegal, was da für ein Text steht. Wenn du aber einen Brandshop hast, möchtest du ja was sehr Persönliches haben. Das heißt, da macht es vielleicht Sinn, wenn du unbedingt Menschen kündigen möchtest, die Arbeit zu nehmen, die bereits gemacht haben und damit dein eigenes AI-Model quasi auf Basis von ChatGPT zu generieren und sie dann zu feuern.
Den Take mit dem Menschen kündigen, der hat jetzt ein paar Sekunden bei mir gedauert, ey. Okay. Ja. Also was tatsächlich man sieht das, also keine Ahnung, nehmen wir mal kurz ein anderes Beispiel, ne, LinkedIn muss ja ständig irgendwie regelmäßig Posts raushauen, Selbstdarstellerplattform etc. Das machen auch mittlerweile relativ viele Leute mit ChatGPT. Bei vielen sieht man das, denn diese Texte haben alle einen bestimmten Stil. Du kannst es aber auch besser machen, indem du sagst, okay, so wie Christian, ne, du hast ja gesagt, ich muss erstmal Arbeit reinstecken und dann kann ich es auch gleich selber machen. Im Grunde ja, wenn du ein oder zwei Produkte hast, wenn du aber 150 oder 1000 Produkte brauchst, dann ist es durchaus sinnvoll, dass du für 10 oder 20 Produkte das mal aufarbeitest, also handcrafted, und das dann quasi als Primer in diese AI reingibst und sagst, hey, du pass mal auf, das ist so der Stil, wie ich das immer schreibe, und nimm mal diesen Stil und diese Art und Weise, mit jemandem zu reden, und mach da mal draus Produkttexte. Und ich glaube, was früher oder später, also man sieht es jetzt zum Beispiel bei ChatGPT, die haben jetzt das neue Model 4o draußen. Das ist ja schon sehr, sehr schnell. Die Frage ist also, ob eine mögliche Anwendung, ganz ehrlich, ich finde das ganze AI-Zeug für Shop gerade total langweilig. Also so ein Pille-Palle-Kram, ne? Aber wo wird's denn spannend? Jetzt geht ein Niklas in den Shop und sagt, okay, ich möchte gerne meine Produkte sehen. Dann kann quasi so ein Model auf die Schnelle sagen, welche Produkte braucht er denn anhand von bestimmten Parametern. Das kann theoretisch in Echtzeit passieren. Und dann siehst du Produkttexte, die genau auf dich zugeschnitten sind und jeder sieht andere. Denn du hast eigentlich nur Rahmendaten, also Objektdaten an den Produkten und irgendein Language Model, ein Transformer, baut dir speziell auf deinen Style zugeschnitten deine Texte zusammen. On the fly. Das wäre mal spannend.
So ähnlich, also was Ähnliches gibt es ja bei Shopware auch schon, dass dieses nach Bild und Kontext suchen, ne?
Genau.
Das ja, ist kontextbasierte quasi die Vorstufe davon.
Kontextbasierte Suche für die Storefront, also die, die es nicht kennen, zumindest so wie ich es beim SCD aufgefasst habe, ist wirklich so, ich gehe zum Beispiel in einen Kleidungsstore, Online-Shop rein und schreibe einfach mal, okay, ich verreise, keine Ahnung, Richtung Malediven und ich brauche passende Kleidung oder so. Und auf Basis dieses Prompts bekomme ich wirklich für mich, womöglich habe ich sogar einen Account, bin angemeldet als Mann, Frau, je nachdem Körpergröße, automatisch die passende Kleidung für meinen Zielurlaub. Und das ist halt wirklich, also sehr crazy, positiv gesprochen.
Ja, das ist vor allem eine Funktionalität und das ist, glaube ich, der große Unterschied, den man grundsätzlich machen sollte. Das ist eine Funktionalität, bei der wir nicht eine AI etwas automatisch machen lassen, was ein Mensch besser könnte, sondern eine Funktionalität, die ein Computer bisher schlecht gemacht hat. Alleine mit seinen Algorithmen machen wir jetzt durch ein neuronales Netz eben besser. Mhm. Und da sehe ich auch die Chancen im E-Commerce, weil es bringt dir halt nichts, wenn du die kreativen Köpfe, die bei dir die Produktbeschreibung machen, kündigst, damit das jetzt ein Large Language Model machen kann. So, das wird nicht auf Dauer funktionieren, zumindest meiner Meinung nach.
Wobei es eben doch auch Features gibt für die Händler. Also ich sehe es, AI ist für mich wirklich so zum einen mal als Endconsumer, wie diese kontextbasierte Suche, also wirklich cool, wenn es denn auch so funktioniert, noch nicht probiert. Aber auch jetzt letztendlich Hilfsmittel für mich, sei es als Programmierer, ich als Beispiel, mache einfach irgendwie eine kleine rekursive Funktion oder so, kann ich mal generieren lassen, habe Unit-Test, ist mir letztendlich egal, wie sauber die gecodet ist, solange es funktioniert in den meisten Fällen. Aber auch so ist es nicht Programmierer als Tooling oder kleines Hilfsmittel, jetzt ohne jetzt Leute zu entlassen wegen Produktbeschreibung etc., finde ich es doch relativ cool, weil es gibt ja auch so Dinge wie, wir waren gerade bei Shopware, Text-to-Image, ich brauche kurz irgendwie ein Hintergrundbild, was passt, gebe einen Prompt rein, habe automatisch im Media-Verzeichnis ein Bild, was hoffentlich passt. Wenn nicht, dann einfach nochmal generieren und könnte es einfach direkt benutzen oder AI Export Assistant. Das ist ja gerade im, ich sag mal so, Händler sind ja nicht oft technisch unterwegs und da irgendwie die CSVs zusammenstellen, wie sollen die Exports jetzt aussehen, könnte doch kompliziert oder komplexer sein, als es letztendlich einen human, also menschlich lesbaren Text einzugeben und exportiere mir mal alle Produkte und einen Preis in einer separaten Spalte. Und als Tool, also in dem Bereich so als Tooling, wirklich so als unterstützendes kleines Mittel, finde ich AI schon sehr relevant in der heutigen Zeit.
Absolut.
Du bist ja auch bei dem Low-Code oder No-Code-Ansatz, den ja auch der Rule-Builder oder Flow-Builder im Grunde abbildet, nur dass da halt noch keine keine Intelligenz in dem Sinne dahinter steckt.
Halt nur der Mensch. Aber ja, wir wollen ja nicht, also wir programmieren alle nicht mehr in Assembler for a reason. Also die Hochsprachen, wenn du dir JavaScript anguckst, da gibt's durchaus Menschen, die sagen, alle, die JavaScript programmieren, sind dumm. Die können nicht programmieren. Wer nicht C schreibt, ist ein Affe. Gibt es, ist jetzt eine Meinung, die ich nicht teile. Weil einfach diese Entwicklung halt angeht, warum soll ich, wenn das anders geht, und ich muss mal unterscheiden wieder, okay. Menschen, die systemnahe Sprachen beherrschen, sei es jetzt C, Rust oder was auch immer, waren früher Spezialisten und sind es immer noch. On top of that gibt es aber eine Gruppe von Entwicklerinnen und Entwicklern, die so weit ab der Systeme arbeiten und reine Anwendungsprogrammierung in Sprachen wie Node.js oder sowas machen. Die müssen das aber gar nicht wissen. Die wollen einfach nur, dass der Computer Dinge tut. So. Und ich glaube, das ist auch das, wo AI sich am Ende hin entwickelt, als ein Tool, um bestimmte Dinge einer Gruppe von Personen zugänglich zu machen, wo sie anders keinen Zugang zu hätten. In der Musik ist es auch das Gleiche. Wir hatten über so eine AI gesprochen. Wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo du nicht mehr ein Orchester brauchst, haben uns dann hinentwickelt zu der Garagenband. Jetzt sind wir mittlerweile, dass du GarageBand auf deinem Mac hast und dir deine Musik selber zusammenschrauben kannst. Du musst aber trotzdem noch verstehen, was du tust. Und solange man AI so benutzt, dass man das Verständnis hat, um das selber tun zu können, was sie macht und das verbessern kann, beurteilen kann, dann ist es hilfreich. Wenn, in meinen Augen, wenn ein Händler, der absolut kein Textgefühl hat, seine Produktbeschreibung mit ChatGPT schreiben lässt, wird ihm das nicht helfen. Wenn das jemand macht, der Textgefühl hat, der dann sich die Dinger generieren lässt und danach drüber geht und das nur als Furcht vor der weißen Seite quasi nimmt, um die eben zu mitigieren, alles gut. Aber da ist so ein bisschen da ist die Wasserscheide sozusagen.
Gleichzeitig, weil du es gerade gesagt hast, Sona AI, wir haben ja im Vorgespräch schon gesprochen. Ich habe ja eigentlich ein Lied komponiert, was ich nicht abspielen darf.
Was wir ans Ende anhängen.
Was wir ans Ende anhängen. Aber es ist schon, also für alle, die es jetzt nicht kennen, Sona AI eben über künstliche Intelligenz Lieder erzeugen, sei es Richtung Popmusik, Countrymusik, Punkrock, alles Mögliche. Und es funktioniert aber in der Tat extremst gut, wenn man es nicht so Ansprüche wie der Niklas hat gegenüber Musik, Mainstream-Musik, sagen wir mal 4 Chords. Ich war vor kurzem in Mallorca und wir haben probiert über...
Entschuldigung, aber dass du über Musik redest und dann weiter, nee. Ich war kürzlich in Mallorca, da gab es richtig gute Musik am Strand.
Das hast du gesagt. Nee, nur damit man mal sieht, wie das funktionieren kann mit künstlicher Intelligenz, bedeutet, wir haben versucht, Ballermann-Hits zu produzieren. Also wir haben es getan. Wir haben irgendwie aus einem Zeitungsbericht quasi so ein aktuelles Ereignis genommen, der Baggermann von Ballermann, und haben ChatGPT benutzt, um Lyrics zu erstellen und über Sona AI dann ein Lied dazu gemacht auf Basis dieser Texte. Und es war dann schon so, dass ich da am Ballermann umhergelaufen bin und die Leute gesagt habe, das ist unser Band und nächstes Jahr hört ihr unseren Ballermann, und die wollten zum Teil eine Visitenkarte. Das Lied war nämlich richtig gut. Und die haben echt geglaubt, dass es ein echter Song ist. Und wenn wir jetzt Richtung AI im E-Commerce-Bereich gehen, wenn wir jetzt nicht Richtung Bach oder so klassische Musik oder krasse Arrangements im musikalischen Bereich hat, dann ist es in der Tat eine sehr gute Möglichkeit, dass du auch AI benutzt, um Lieder zu machen, die du natürlich vielleicht manuell optimierst und perfektionierst, aber es funktioniert wahnsinnig gut. Und wenn ich dir zum Beispiel jetzt quasi den Song verkaufe, dann haben wir auch AI im E-Commerce
thematisch dabei. Genau, deswegen gibt es auch auf YouTube massenhaft Anleitungen, wie du innerhalb kürzester Zeit $10,000 im Monat am Tag mit Spotify und AI verdienst. Spotify selber, Drew Gordon hat darüber ein Video gemacht, wo das auch drin vorkam. Das fand ich ein ganz spannender Ansatz. Macht es wahrscheinlich selbst so, dass sie jetzt schon AI-Alben online haben, weil sie davon 100% der Einnahmen und nicht nur 30% der Einnahmen bekommen. Und was das einfach nur passiert, dadurch, dass das jetzt möglich ist, ist, es werden sehr schnell Leute ohne Musikverständnis den Musikmarkt vor die Wand fahren. Ganz stumpf. Weil du kannst jetzt innerhalb von einer Stunde unendlich viel Content erzeugen. Du kannst quasi drei Lebenswerke in einer Stunde zusammenbauen und die zu Spotify hochschießen, und es ist alles Müll.
Und dann guck dir mal die Stockfoto-Branche im E-Commerce-Bereich an. Das ist
noch schlimmer.
Noch schlimmer.
Es gibt ja schon Stockfotos. Warum soll ich denn nochmal Stockfotos machen, die zwar schon existiert haben, aber jetzt haben wir sie nochmal in Kacke.
Aber das Spannende, ich glaube, das ist eine mega gute Überleitung für den Bereich der rechtlichen Thematiken im AI-Bereich. Der Rico hat vorhin schon gesagt, der hat da ein bisschen Background-Wissen. Wie sieht's denn da aus, wenn ich mir jetzt Musik oder Bilder, andere Dinge erzeugen lasse über AI? Darf ich es benutzen oder nicht?
Das ist sehr, sehr lustig. Ich habe euch jetzt die ganze Zeit mal so ein bisschen zugehört und hatte so verschiedene Einklingpunkte, weil du nämlich ganz am Anfang hast du gesagt, ich habe mir da über Sona AI ein Lied komponieren lassen. Oder nee, ich habe ein Lied komponiert, hast du gesagt, so rum war es. Und ich sag's jetzt mal ganz salopp und ganz hart, Scheiß hast du, außer du hast dich wirklich hingesetzt, hast wirklich komponiert und hast dem Ding irgendwie Noten vorgegeben, aber gar nichts ist ja
da
passiert. Ja, aber für dieses eine Ding jetzt, was du jetzt heute rausgespielt hast du ihm quasi irgendwie eine Melodie vorgegeben oder hast du einfach gesagt, nee, hey, das ist der Text, macht?
Beim wo man Mallorca, haben wir in der Tat auch die Töne und Akkorde und so vorgegeben.
Genau, aber das Ding jetzt heute.
Ich weiß, wo du raus bist.
Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Da ist quasi kein Komponieren passiert, sondern du hast einfach aus gelernten Akkorden, Tonfolgen, irgendwas, einfach was Neues zusammenstecken lassen. Und die spannende Frage ist tatsächlich, wie sieht denn das aus mit dem Urheberrecht? Also wem gehört denn das? So, könnte man jetzt ganz vorne anfangen und sagen, hey, okay, man müsste gucken, von welchen Daten aus wurde das Model denn trainiert? Im Prinzip sind das ja die Urheber. Oder es ist der Entwickler des Models, der das trainiert hat. Oder es sind vielleicht die Person, jetzt in dem Fall du, der das entsprechend dann angeklickt hat. Oder ist es vielleicht das Model selber, das hat ja eigentlich die Sachen erzeugt. Also an welcher Stelle setzt du da an? Und das ist ja schon oft genug vorgekommen. Gerade auch Midjourney ist da jetzt mit seiner neuesten Version ja hart in die Kritik geraten. Wenn du sagst, so im Stil von, kriegst du halt 1:1 Plagiate von irgendwelchen Sachen raus. Und wenn das passiert und du bist überhaupt nicht bewandert in dem Bereich als Händler, ne, kommen wir mal kurz zum E-Commerce zurück, dann hast du da plötzlich einen Haufen Copyright-Probleme, Urheberrechtsprobleme bei dir im Shop und weißt es noch nicht mal. Und das kann relativ schnell relativ teuer werden. Und damit werden sie sich jetzt garantiert Gerichte auf der ganzen Welt auseinandersetzen müssen. Und es gibt einen riesen Aufschrei. Und wie ihr selber schon festgestellt habt, Adobe zum Beispiel hat ja Firefly als Bildgenerierungstool. Und bei Adobe Stock Photo kannst du jetzt neben den, ich sag jetzt mal 10% echten guten Fotos und den 20% echten Scheißfotos, 70% scheiß AI-Fotos klicken für $80 das Stück. Also ist es auch wieder ein Problem, dass wenn du Menschen hast, die das überhaupt nicht verstehen können und die den Unterschied gar nicht mehr erkennen, weil das einfach überall eine riesige Kakophonie aus Tönen und Bildern ist, dann geht irgendwann das Ganze irgendwie vor die Hunde. Also dann hast du nur noch Mist da draußen. Ich habe mal den Film Idiocracy geguckt, das war ganz schön. Das ist quasi das Erstarken der Dummheit bis zur Perversion. Und das ist das, was dann am Ende vielleicht passieren könnte. Das finde ich schon ganz schön kritisch. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass man sagt, hey, lass uns doch mal bitte überlegen, was wir da eigentlich tun und wie wir es tun. Und diese ganzen Wege hin zu echter KI, die sind spannend, das ist cool, man kann wahnsinnig viel damit machen. Aber zu sagen, das ist jetzt so das Allheilmittel und alle Leute werden dann arbeitslos, weil wir jetzt nur noch Zeug mit KI generieren, das wird
KI wird dir kein Haus bauen.
Aber ja. Ich habe auch jemanden im rechtlichen Bereich, also ohne da jetzt genaue Infos zu haben, aber gesehen, dass die New York Times quasi als erstes großes Medienhaus jetzt auch eine Klage Richtung OpenAI irgendwann gemacht hat, wegen Urheberrechtsverletzung, weil einfach OpenAI trainiert wurde mit eben diesen, keine Ahnung, Millionen von Artikeln von New York Times, und genau da hast du das Problem. Weil die haben eben das Urheberrecht auf das Ganze und das wird jetzt irgendwo weiter vermittelt für irgendwelche generierten Dinge.
Das Problem war schon. Ja, da auch tatsächlich, dass die Originaltexte quasi 1:1 aus GPT wieder rausgeholt worden sind. Also wenn du den Prompt entsprechend formulierst, kannst du es durchaus hinbekommen, dass du Trainingsdaten 1:1 aus dem System bekommst und nicht nur halluziniertes Zeug. Und
ja. Muss man dazu noch sagen, es ist, glaube ich, nicht so wichtig, oder wir können das nicht abspüren, weil selbst wenn OpenAI verklagt wird und in Grund und Boden, ja, die gibt es dann halt nicht mehr, ja, ist ganz, ganz schlimm alles. Nehmen wir mal an. Es gibt dann einfach den Nächsten, der es macht. Und im Zweifel kommt es halt direkt aus China und denen ist alles egal, weil sie sich nicht in irgendeinem Rechtsraum bewegen, in dem das für sie relevant wäre.
Richtig, ja.
Und von daher ist diese Diskussion, glaube ich, nicht so wichtig, weil irgendjemand wird es machen.
Ja.
So. Die Frage ist, wie wir umgehen. Ich hatte vorhin schon so ein bisschen gesagt, es gibt immer die Leute, die Experten sind und die Leute, die es nicht sind. Jetzt hatte ich vorhin das Beispiel von Rust C versus Node.js genommen und es sind völlig unterschiedliche Dinge. Und die Frage, die man sich so ein bisschen stellen muss, ist, auf welcher Seite möchte ich da stehen und möchte ich auch mit meinem Shop stehen. Das Problem ist nicht, Node.js zu programmieren oder JavaScript zu programmieren. Das Problem ist, oder nicht das Problem. Die Frage ist, möchtest du trotzdem wissen, was du da eigentlich tust? Und jetzt auch im Lichte von AI und Programmierung, auch im E-Commerce. Wenn du als Entwickler oder Entwicklerin ersetzt wirst von einer KI, dann ist das ein schlechtes Zeichen für das Wissen, das du mitbringst ins Unternehmen? Weil wir haben festgestellt, künstliche Intelligenz ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich intelligent. Wenn du aber damit ersetzt wirst, würde ich mir Gedanken machen.
Ja. Will ich ganz kurz reinhaken, denn im Zweifelsfall, also die Aussage so generell würde ich kurz hinterfragen, denn angenommen Christian ist unser Chef, wir beide sind Programmierer und er ist jetzt der Meinung, das geht auch billiger, ich schmeiß die einfach raus und ersetzt uns quasi durch KI. Mhm. So, dann sind wir vielleicht wirklich so gut, wie wir glauben und so gut, wie wir für Christian sein könnten. Und das GPT-Model, was er hinterher einsetzt, um uns beide zu ersetzen, ist beschissen. Er kann es aber gar nicht einschätzen, weil er nicht weiß, was da am Ende rauskommt.
Das ist eine große
Gefahr an der Stelle. Ne?
Ich meinte nicht ersetzt werden im Sinne von, du wirst gekündigt.
Aber selbst sondern dann, im das Sinne ja auch von, ein valider Punkt.
Im Sinne von, du wirst tatsächlich ersetzt. Also sie kann das Gleiche wie du.
Okay, aber die Frage, also wer kann das bewerten, wirklich das Gleiche ist vom Endergebnis, weil es mag vielleicht manchmal genau gleich aussehen, manchmal siehst du vielleicht auf einen Blick schon, dass es falsch ist, aber manchmal ist die Bewertung schwierig als Außenstehender.
Absolut, ich habe, es gab eine Situation bei mir, das ist auch schon, wie alt bin ich? Genau, 25 Jahre her. bei der ich und ein Freund mit einem damals nicht AI, sondern einfach Computerprogramm die Arbeit von 20 Leuten obsolet gemacht haben. Und unser Programm war schlechter als das, was diese Menschen gemacht haben. Ging um Datenaggregation. Aber unsere Fehlerrate war irrelevant, weil wir so viel schneller waren als diese 20 Personen. Ja. Und da muss man natürlich auch gucken, selbst es gibt ja Situationen, in denen die menschliche Arbeit objektiv besser ist, es aber irrelevant ist, weil es reicht, wenn die AI es schlechter macht. Wenn ihr euch jetzt mal überlegt, ich möchte morgen über 500 Shops AI-generierte T-Shirts verkaufen, weil natürlich 500 Domains haben ist besser als eine Domain haben. Wenn ich das einer Agentur in Auftrag gebe, dauert das. Ich habe es aber morgen, wenn ich es mit einer AI und ein bisschen Elbow Grease mache.
Es geht in die Richtung, die 80%-Regel, was viele quasi immer vergessen. Du musst nicht immer 100% perfekt sein. Manchmal genügen die 80% und wenn das die AI leisten kann.
Dann werden das Leute machen. Das finde ich nicht gut, aber es wird passieren. Und so ein bisschen die Frage, die man sich stellen muss, ist, wo möchte man stehen? Möchte man in seinem Feld so, ich möchte nicht sagen gut, weil es geht nicht um gut, aber so speziell sein, dass man das nicht ersetzt werden kann oder mit der AI besser wird als ohne. Weil auch ein Händler, der AI einsetzt und seine Produktbeschreibung mit der AI bastelt, wenn er die 1:1 in online setzt, schwierig. Wenn er das als Sprungbrett benutzt, um besser zu sein als die Konkurrenz, cool. Aber diesen Experten muss man da quasi aus sich rauskitzeln oder was meint ihr?
Sind wir jetzt nicht gerade, ich klinke jetzt direkt mal ein, weil ich voller Elan, ne? Sind wir jetzt nicht aber gerade, wir sind ja in dieser Early Adopter Phase, ne? Also jetzt kommt das gerade alles auf und dieses GPT-Zeug und ja, es gab früher auch schon Thema KI, aber jetzt wird's ja quasi massentauglich. Mhm. So, das heißt, wir sind ja jetzt auch in einer Phase, wo sich Dinge vielleicht zum Schlechten entwickeln, weil alle erstmal auf diesem Hype-Train unterwegs sind und um das Beispiel mit den Shops aufzugreifen, wenn ich einen Shop von Hand baue, der mir 1.000 Euro im Monat Einkommen oder 1.000 Euro am Tag Einkommen bringt, kann ich ja auch 1.000 Shops machen, die nur 1 Euro bringen. Also die können dann beschissen sein, aber alleine durch die schiere Masse reißt das dann. So, das wird eine gewisse Zeit lang so funktionieren, aber irgendwann wird der Markt feststellen, das kotzt uns alles an, von oben bis unten. Ich habe jetzt schon Probleme, irgendwie bei Spotify gute Musik zu hören, bei Adobe Stockfotos gute Fotos zu finden. Alle Online-Shops haben dieselben Scheißbeschreibungen und Kackbilder. Ich will endlich wieder qualitativ. So, und das ist ja das, was momentan, ich beobachte das zum Beispiel beim Journalismus in den letzten 2-3 Jahren, wir gehen immer mehr in Richtung, ich bezahle wieder dafür. Ich habe Freunde, die bezahlen für eine Suchmaschine, die sagen, ich kann Google nicht mehr benutzen, weil das vollgestopft ist mit so viel künstlichem Bullshit, dass ich überhaupt nicht mehr finde, was ich will. Und Google war mal eine Suchmaschine, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, das zu finden, was ich finden will. Und deswegen bezahlen die mittlerweile für eine Suchmaschine KGI Geld, dass sie dort einfach bessere Suchergebnisse bekommen. Bitte?
Für eine Suchmaschine was?
KGI heißt die Suchmaschine. Und da bezahlen die Geld dafür, zu sagen, ich will endlich wieder eine Suchmaschine, die mir auch Ergebnisse liefert, mit denen ich was anfangen kann. Und mittlerweile fällt Google ja auf den eigenen KI-Scheiß rein. Also gibt ja genug Beispiele mit irgendwie, keine Ahnung, Tiere, die in Körperteilen wohnen, die ich jetzt hier aus Jugendschutzgründen nicht näher. Und dann steht dann da, ja, ist vollkommen normal. Und deswegen heißt das Tier ja auch im Englischen so, wie es heißt, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die wir jetzt einfach also vermutlich mitmachen müssen. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es auch wieder besser. Vielleicht wird es aber auch alles so wie bei Idiocracy und es geht alles nach dem Bach runter.
Man muss dazu sagen, ganz kurz, Idiocracy, das ist ein Comedy-Film aus einer Zeit, wo die Dinge noch anders liefen. Heute ist es wahrscheinlich ein Hardwatch, aber der war mal cool.
Ja.
Aber ich habe eine Frage, Rico.
Ja.
Temu. Mhm. Müsste nicht Temu unerfolgreich sein, wenn die Leute keine Lust mehr haben, Müll zu kaufen?
Ich kenne tatsächlich, es ist halt immer so dieses Thema, ne? Wer ist das? Nicht empirisch, sondern anekdotisches Wissen. Ne? Also klar, ich kenne Leute, die kaufen bei Temu und sagen, sind total happy, aber ganz viele sagen, es bringt mir nichts. Ja, das kostet nicht viel, aber es geht nach 3 Wochen kaputt oder es ist irgendwie nicht das, was ich gesehen habe. Und es gibt ganz viele, die probieren das aus und dann geht das erstmal durch die Decke und ist total cool. Und dann nivelliert sich das aber auf einem Level, wo du dann nur noch die Klientel für so einen Shop hast, die mit sowas auch zufrieden sind, die wirst du immer haben. Das wird nicht so sein, dass die ganze Welt sagt, wir wollen qualitativen Content, wir wollen qualitative Produkte, wir wollen das Geld ausgeben, was das Zeug wert ist. Du wirst immer Menschen haben, die sagen, ah, ich kann es mir gar nicht leisten, ich muss auf Temu oder auf KI zurückgreifen. Und es gibt auch andere, die sagen, ja, mein Gott, wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt ins Kino gehe oder bei Kino XTO so ein hart komprimiertes 460-Pixel-Ding angucke. Das ist doch, ich sehe da keinen Unterschied, wo du sagst, wie kannst du das nicht sehen? Musst du meine Brille aufsetzen? Und das wirst du immer haben. Und ich glaube, das kann auch nicht der Anspruch eines Händlers sein, zu sagen, ne, ich will jetzt, dass die ganze Welt hochqualitativ immer. Aber ich glaube, es wird trotzdem immer Menschen geben, die sagen, hey, ich habe keine Lust, billig aber zweimal zu kaufen, sondern ich will mich lieber damit auseinandersetzen. Ich will wissen, dass die Produkte, die ich kaufe, das ist ja auch diese Nachhaltigkeitsbewegung, die wir jetzt haben. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das kommt ja aus einer bestimmten Bewegung und einer Emotion heraus, wo die Leute immer sagen, die Schnauze voll. Ich will keinen Billig-Scheiß mehr haben. Es reicht mir.
Ist auch bei mir auch so. Also ich habe Temu mal probiert, einfach ist gehypt, willst du mal probieren, weil alles wirklich extremst günstig ist. Ich habe mal bestellt, keine Ahnung, irgendwas fürs Bad. Ja, war günstig, merkst du halt auch. Also ich bestelle da nicht mehr. Und genau das ist halt das, wo ich wirklich das auch bei mir erkenne, was Rico sagt. Mir ist es lieber, manchmal wirklich vielleicht mehr Geld auszugeben. Dafür habe ich einen Shop, wo wirklich jemand sich Mühe gibt, wo ich genau weiß, okay, das Ding hält vielleicht dann auch lange. Und es kommt ja auch diese persönliche Beeinflussung im Unterbewusstsein dazu, wenn du zum Beispiel mehr ausgibst, weil du weißt, es ist qualitativ hochwertiger, es ist nicht irgendwie so ein Massenprodukt, dann freust du dich auch länger und mehr. Und bei mir ist es auch so, die ganze, wenn alles so in die Masse geht, dann gefällt mir es eigentlich gar nicht mehr. Also ich glaube, dass relativ viele Dinge, wenn ich alle irgendwie so in der zeitlichen Abfolge der Menschheit, es ist immer so wie ein Bungee-Ding. Es geht nach vorne, dann ist es zu viel und dann machen die Menschen oder zum Teil die meisten wieder ein bisschen einen Rückzieher und dann wird es immer erwachsener, die Technologie. Und ich glaube auch, Richtung AI geht's irgendwie jetzt, wir waren bei den 1000 Domains für die ganzen Shops, in die Masse, bis keiner mehr irgendwie Bock drauf hat, dann reduziert sich das wieder, sei es rechtlich, sei es einfach aus Lust und dann geht's irgendwann gesund voran, weil dass es technologisch vorangeht, glaube ich, aber immer wieder so mit 2 Schritte vorwärts und einen zurück.
Die Gefahr sehe ich ja auch darin, wenn man mal ehrlich ist, ich weiß ja nicht, ob Niklas aus dem Nähkästchen plaudern darf, aber die meisten Anbieter von Tools, die sich KI schimpfen, sind ja am Ende Rapper. Da ist ja quasi nur was eingepackt. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei Shopware ist, aber ich vermute auch, dass da noch kein großes Team an KI-Spezialisten mit irgendwie Nvidia-Rechenschränken steht, die sich ihre eigenen Large Language Models bauen und die eigenen Netzwerke bauen und so weiter, sondern am Ende ist doch fast alles irgendwie, beult sich's doch zurück auf OpenAI. Das hat man gemerkt, wenn da tatsächlich mal irgendwie der Stöpsel gezogen wird, weil gerade ein technisches Problem da ist, da geht irgendwie 80% von den Tools alle irgendwie mal kurz aus. Und ich glaube, dass Wir haben hier in Würzburg haben wir einen Rechtsanwalt, den kennen relativ viele, weil er sich irgendwann mal mit Facebook auseinandergesetzt hat. Und der findet dieses Thema generative Netzwerke im Legal-Kontext sehr, sehr spannend, macht da sehr viel, auch mit einem Technologieunternehmen hier aus Würzburg, die sich in diesem Bereich stark engagieren. Und er sagt auch, es wird am Ende so sein, dass du deine eigenen Modelle hast, die trainierst mit deinen Daten auf deinen Use Case, genau der Art und Weise, wie du es brauchst. Und du wirst eben nicht auf irgendwie so Standardmodelle zurückgreifen. Und er sagt, das wird irgendwann der Standard sein, dass wenn ein Schriftsatz reinkommt, dann wird der halt von der KI erstmal zusammengefasst. Und dann kriegst du diese Zusammenfassung statt von irgendeinem, weiß ich nicht, Assessoren oder sonst was oder von einem Junior-Anwalt, kriegst du es halt erstmal von der KI. Und dann gibst du, das war sehr, sehr witzig, weil er eben so erzählt hat, ne, kriegst einen riesen Schriftsatz, der wird verkleinert, dann gibst du was Verkleinertes rein, da wird wieder ein riesen Schriftsatz draus gemacht über KI, den kriegt wieder eine andere KI und so weiter. Und die eigentlich
Leidtragenden... Das ist dann stille Post mit Computern.
Genau, das ist tatsächlich so das Ding. Und die eigentlich Leidtragenden sind die armen Richter, die das nämlich alles nicht benutzen dürfen und dann am Ende quasi 180 Seiten aufgeblähten Bullshit-Text lesen müssen, wo irgendwo zwischendrin die Grundsätze versteckt sind. Und das wird immer irgendjemanden geben, der in diesem ganzen aufgeblähten Bums am Ende das arme Schwein ist, was da ne, alles auf dem Buckel hat. Aber tatsächlich sehe ich da so den Hauptanker, nämlich du nutzt nicht die Technologie von irgendeinem Anbieter, sondern die Technologie als solche und machst sie dir zu eigen, eben diese Tooling-Ansatz. Aber nicht, indem ich ein fremdes Tool benutze, was jemand anderes für mich trainiert, sondern ich habe das bei mir, es ist unter meiner Fittiche. Weil dann kommst du auch wieder zu dem Thema, wenn ich jetzt mit KI irgendwas mit Customer Recommendation oder bla 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 mache, ich muss ja immer irgendwie vertrauliche Daten rausgeben, dann haben wir die DSGVO. Die meisten Anbieter sitzen in Amerika. Ah, das ist ein Riesenbums, den du da aufmachst, den momentan alle irgendwie so wegblenden, weil sie sagen, hey, ist total geil, API-Key rein, ab dafür. Aber im Grunde ist es alles hochfragwürdig und man muss gucken, was geht denn daraus? Was machen die anderen mit den Daten? Behalten die und lernen daraus? Also oder habe ich das eben bei mir? Ich
muss da einmal, bevor ich es vergesse, sagen, also du hast teilweise recht. Es ist aber so, dass ChatGPT schon seit letztem Jahr irgendwann es ermöglicht, mit eigener Trainingsdaten nachtrainierte Models zu erzeugen. Also diese Tools sind bei den wenigsten Anbietern einfach nur Wrapper, sondern das Spezielle daran ist, dass die mit eigenen Daten nachtrainiert sind und dadurch sich anders verhalten, als ChatGPT Vanilla das könnte.
Das ist richtig. Aber du hängst da trotzdem an dem einen. Ich wollte damit eigentlich eher sagen, was passiert denn? Keine Ahnung, Amazon fällt aus, OpenAI fällt aus. Ja, dann geht quasi ein Großteil der Infrastruktur plötzlich offline.
Das ist weil ja heute nicht auch schon so mit Hosting-Anbietern,
du hast richtig, genau.
Ja gerade erwähnt. Ja.
Ne? Und das ist so der kritische Punkt, den ich da sehe, wo ich sage, hey, das darfst du ja auch nicht außen vor lassen an der ganzen Betrachtung.
Also Alternativen gäbe es auf alle Fälle schon. Gibt das Olama-Projekt, wo du auch so ChatGPT-ähnliche Modelle oder andere Modelle selbst hosten kannst, sei es irgendwie lokal oder auf deinem eigenen Server. Kommt immer mehr. Es ist halt einfach aus Convenience-Gründen so, wie du schon sagst. Genau. Da gibt's einen Anbieter, da kannst du einen OpenAI Key hinterlegen und gib ihm, benutze es einfach, weil einfach aktuell, glaube ich, gerade die Benutzung eher im Vordergrund steht, als wirklich das ganze Hosting-Setup selbst aufzusetzen, was eigentlich aber perfekter wäre. Im Unternehmen, du hättest deine eigene Olama-Architektur oder Infrastruktur, vielleicht dein eigenes domainspezifisch trainiertes Modell und hättest dann quasi deinen perfekten Assistenten in-house.
Aber ChatGPT ist ja deshalb so gut oder so verbreitet, weil es so gut ist. Da kommt halt ein Olama auch nicht ran.
Gut und einfach. Also da wird sich sicher einiges noch tun, aber die Frage ist halt immer, willst du gut oder datenschutzmäßig konform sein?
Dann vor allem urheberrechtskonform. Also wie gut wäre ChatGPT von OpenAI, wenn sie sich nicht überall bedient hätten, wo sie sich eigentlich gar nicht hätten dürfen. Ne? Und das ist genau das Ding. Und das ist bei Midjourney und bei DALL-E und guckst du dir doch alle an, wo immer wieder kritisiert wird, sie haben sich an irgendwelchen Sachen bedient, wo sie eigentlich nichts zu suchen hätten.
Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte. Spielt keine Rolle, irgendjemand wird's machen.
Ja, genau, richtig. Ja.
Also das ist natürlich ein total dämliches Argument, aber jetzt aus unserer Perspektive, es ist halt einfach die Realität. Ja. Also wie das jetzt heißt, ist für uns egal. Natürlich ist es cool, wenn OpenAI das verboten bekommt oder DALL-E, ne, dann Leuten an ihrem Urheberrecht rumzuschrauben. Auf der anderen Seite, naja, dann heißt es halt irgendwas Chinesisches.
Was mich aber erstmal interessieren würde, wir haben jetzt quasi die ganze Zeit, wo AI und aktuelle Datenschutzsachen so geredet, Wenn ihr jetzt Benutzer seid auf einer Website, die Chatbots, wir haben ja seit ganz vielen Jahren schon Chatmöglichkeiten für den Support auf in Online-Shops oder anderen Seiten. Früher manchmal menschlich getrieben, manchmal lediglich so Assistance, wo du über so kleine Buttons dir den Weg vorbahnst. Wie geht's euch heutzutage dabei, wenn ihr einen Chatbot seht, wo dabei steht, dass er AI-driven ist? Ich habe nach wie vor so ein bisschen das Problem, sie werden besser, aber ich habe eigentlich wenig Bock, muss ich sagen. Obwohl die Qualität besser wird.
Ich teste die immer und gucke nach, ob die fachfremde Sachen beantworten können, ob da quasi eine offene OpenAI-Integration drin ist. Ansonsten muss ich vielfach feststellen, dass die Dinger leider echt durch die Bank durch, also selbst die Intelligenten, sehr schlecht trainiert sind, selten die Antworten zur Fragestellung oder zum Problem passen. Und das finde ich viel, viel schlimmer, mittlerweile der Weg zum eigentlichen Customer Support so schwierig gemacht wird, dass ich tatsächlich echt schon frustriert bin und dann teilweise auch Dienste kündige, weil ich sage, ich habe ein Problem mit euch, kriege das nicht gelöst, euer Chatbot ist zu doof und kann mir nicht helfen. Und ich weiß aber auch nicht, wie ich irgendwie an euch rankomme, weil ihr nirgendwo eine E-Mail-Adresse habt und weil es keine Chatfunktion gibt und weil es kein Formular mehr gibt und dieser Chatbot mich ums Verrecken nicht durchstellen will.
Ja, so geht es mir nämlich auch, weil das Ding ist, also der Use Case wäre für mich, finde ich, perfekt, wenn man das auf die Reihe bekommt. Crowd-Support, du hast vielleicht eine gute Dokumentation und Leute schreiben was und du leitest sie direkt auf die Doku oder hilfst mit irgendwelchen Sachen. Es wäre einfach perfekt vom Use Case, aber leider sind es qualitativ nicht gut und es gibt keinen manuellen, menschlichen Support. Ist mir auch schon so oft gegangen, wo ich einfach nur mehr AI-Kram sehe oder Bots oder irgendwas. Keine Ahnung mehr, wie ich dann wirklich Hilfe bekomme, weil es eh nicht funktioniert.
Also im Falle von Shopware gibt es ja den Community-Slack, da gibt es eine Menge nette Menschen. Und wenn man da nicht weiterkommt, nein, also tatsächlich ist das Feedback aus der Community unheimlich gut zum AI-Copilot in den Docs. Also wer es nicht kennt, developer.shopware.com. Und da gibt es dann oben rechts AI-Copilot. Das Ding halluziniert durchaus auch mal. Das ist einfach so, damit muss man leben. Aber das Ding ist gar nicht so schlecht.
Ja.
Also wirklich, ich habe jetzt auch gerade jetzt mal eben so einfach gefragt, hey, how to add a line item in my app und habe tatsächlich eine Antwort gefunden, die sich auf Apps bezieht. Das ist schon mal super, das war am Anfang nicht so. Da hast du den gefragt, dann hat er dir irgendwie da 5 Kilometer PHP-Code ausgespuckt. Also, ne? Und das, wie gesagt, das Ding kommt super an und das mag ich an Chats. Also wenn so, gerade so in der Doku, ein AI, das auf eine Doku trainiert ist und dann am besten noch auf das Produkt selber und dir so Fragen beantworten kann. Das haut natürlich so Sachen wie Reddit und Stack Overflow auseinander. Ne? Also, weil die Leute eben nicht mehr ihre Frage öffentlich stellen, sondern irgendwelche AIs fragen. Auch mit, was du vorhin gesagt hast, Christian, sich von ChatGPT einfach mal ein Skript schreiben lassen. Da gehen für viele Leute der Moment verloren, in dem sie öffentlich fragen. Damit gibt es öffentlich keine Antworten mehr. Das heißt, die Problemlösungen werden irgendwann verwaschen, verschwinden, weil niemand fragt mehr und die AI-Models trainieren dann mit was? So.
Also kommen wir so in diesen ethischen Teil rein. Ne? Die Frage ist, wollen wir da jetzt weitergehen auf diesem Pfad oder wollen wir an dieser Waldlichtung doch wieder nach links ins Feld abdriften? Ansonsten könnte ich jetzt direkt einen Fass aufmachen. Aber eine Sache, die du jetzt gerade gesagt hast, Niklas, ist, der Doku-Copilot ist ganz cool, weil, ne? Wie viele Händler haben denn eine gute FAQ? Also, du musst ja diesen Chatbot, den du auf irgendeiner Händlerseite hast, mit irgendwas trainieren. Und wenn du den halt mit nichts trainierst, dann kann er dir ja auch nicht antworten. Und wenn deine FAQ-Einträge irgendwie, keine Ahnung, 12 mal 5 Sätze sind, da kann das Ding halt einfach nichts. Das heißt, ich muss ja auch da irgendwie Arbeit reinstecken und das Ding
wieder irgendwie positiv ist, weil wer, wie du schon sagst, wer befasst sich wirklich damit, gute FAQs zu schreiben? Wenn du aber den Weg gehst, musst du es machen, was eigentlich wieder dem ganzen, dem Endkunden zugute kommt, sei es jetzt über einen Bot oder einfach nur über die normale FAQ-Seite.
Und welcher Händler? Das ist ja nicht leistbar. Also wenn man jetzt zum Beispiel Thomann ist, das ist der größte europäische Musikhandel, so mit online, dann kannst du es dir leisten, eine Telefonnummer drauf zu schreiben und dann geht sofort jemand ran und sagt, hallo, wie geht's dir denn? Ich würde gerne mit dir reden, ja. Aber wenn du ein Händler bist, der halt nicht da zufällig ein Team von Leuten hat, die sich auskennen, dann hast du die Möglichkeit gar nicht. Und dann musst du halt, und du hast auch nicht die Möglichkeit, 3 Kilometer FAQ zu schreiben. Also wie willst du es denn machen? Da ist AI schon was dir zumindest hilft. oder besser als nichts ist.
Das Ding ist, ich erzähle mir jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, ne? Wir haben ja Save5 und da haben wir eine große FAQ und sie liest keiner. Kann ich verstehen, geht mir ähnlich. So. Wenn wir jetzt einen Chatbot hätten, würde ich fast behaupten, den mag auch keiner benutzen, weil die alle so dieses Gefühl haben, so, oh, ich weiß nicht, nee, so eine, das, nee, ich will lieber eine E-Mail schreiben. Und dann schreiben sie dir eine E-Mail. Und dann bist du am Ende an dem Punkt, was machst du dann mit der E-Mail? Nimmst du jetzt dann da halt einfach deinen Chatbot, der dir dann die Antwort generiert? Wir machen das aktuell nicht, weil wir es im Moment alles manuell beantworten. Also klar, wenn wir so kleine vorgefertigte Fetzen für wirkliche Standardfragen. Aber da könnte man theoretisch auch nochmal ansetzen. Aber das ist ja genau der Punkt. Also haben die Leute da Lust drauf? Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich irgendwo eine E-Mail hinschreibe und ich bekomme eine Antwort. Ich meine, ich kenne mich jetzt ein bisschen mit dem Thema aus. Das heißt, ich würde eine untrainierte GPT-Antwort vermutlich relativ schnell erkennen. Ich habe heute zum Beispiel vom Stripe-Support eine E-Mail bekommen. Die ist so blähfüllig, da denke ich mir auch, das hat keiner geschrieben, das sind Standardphrasen. Und mit diesem ganzen Zusammengeklebe ist das auch nicht einfach eine Response nach der anderen zusammengeklickt, sondern das ist hinterher irgendwo durchgewandert. Dann habe ich schon wieder keinen Bock, das zu lesen, weil ich mir denke, ich muss mir jetzt diesen ganzen Blubber mit durchlesen, obwohl ich doch eigentlich nur eine Information will. Und wenn mal ein Mensch das geschrieben hätte, dann will er mir möglichst mit wenig Blabla schnell vermitteln, was los ist, damit ich ihm bloß nicht wieder schreibe und aber auch zufrieden bin. Also ist er nett, er ist präzise und er labert mich nicht voll. Und so eine scheiß ChatGPT-Antwort, die macht das nicht. Die quatscht ohne Ende rum. Das ist
weil man das einschränken kann tatsächlich. Ich schaffe das ganz
man
gut.
Kann, genau, das ist das Ding. Also wenn man das kann und wenn man das Wissen hat, dann ist das alles kein Problem. Aber ich glaube, Christian, wenn du jetzt einen Händler hast, der zum Beispiel keine FAQ hat, der sagt, ich habe noch keinen Bock, weil ich alleine bin, die ganzen Fragen zu beantworten, ich mache mir jetzt ein Chatbot an. Dann ist das einer, ich gehe in den Shopware-Store, in den neuen Shopware-Store, der endlich online ist. Yay! Und dann klicke ich mir da halt ein Plugin, gebe da meinen ChatGPT OpenAI-Code ein und dann Punkt. Und das ist quasi das Ding. Also diese Technologie, die ist so, wie sagt man nochmal dazu, zugänglich. Also sie ist eigentlich zu zugänglich, weil die Leute denken, ja, Achtung, widerschwellig. Denn die haben, also du müsstest dich ja wirklich damit auseinandersetzen und du musst dann überlegen, was kann ich meinem Kunden Gutes tun. Und die Leute sagen einfach, ah, dann hätten sie eine FAQ. Dann würden vielleicht auch viel weniger Leute irgendwie diesen Need für so ein Chatbot haben. Und das ist so meine Befürchtung, die ich habe, dass die Leute sagen, hey, das ist so ein schnelles Pflaster, was ich schnell draufkleben kann, damit das Thema gegessen ist. Und damit machst du es schlimmer. Und ich glaube, dass viele Menschen dieses Verständnis noch nicht haben. Die einfach sagen, hey, ich habe jetzt KI und KI macht alles besser, weil das auch in den Medien immer so kolportiert wird. Und dann wundern die sich, ja, dann gibst du bei ChatGPT ein, was weißt du über Niklas? Und dann kommt da lauter Scheiß und warum stimmt das alles nicht? Wo ich mir denke, Alter, weil es halt ein Texterfindemaschine ist. Das ist keine Suchmaschine, das hat nichts mit Fakten zu tun. Und das wird einfach den Menschen nicht erklärt. Und ich glaube, Menschen wie wir, die sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen oder Menschen aus der Tech-Bubble, die haben noch eher ein Verständnis dafür. Aber für alle da draußen ist das, glaube ich, völlig intransparente Magie und die denken, das ist sowas wie Google mit noch mehr Blabla außenrum und so eine magische Antwortmaschine. Das ist also so die Sorge, die ich habe.
Mich würde ja wirklich mal interessieren, wir haben ja Zuhörer oder Zuseher auch, vielleicht einfach mal in die Kommentare YouTube oder so reinschreiben, wie geht ihr jetzt vor, wenn ihr zum Beispiel jetzt OpenAI benutzen wollt. Benutzt ihr es einfach ohne nachzudenken? Macht ihr Konzepte? Überlegt ihr, ob ihr überhaupt AI benötigt? Wie ist da eure Einstellung? Oder vielleicht generell Olama irgendwie, was geselbsthostet ist? Weil die, wie der Rico schon sagt, diese Hürde ist einfach so gering, dass man einfach mal kurz OpenAI anbindet und benutzt und das war's. Ohne drüber nachzudenken, weil es ja wie Google ist, theoretisch. Also würde mich mal interessieren, wie die Leute da draußen so ticken heutzutage. Einfach kommentieren auf YouTube oder wo auch immer, Niklas
weiß. Wo auch immer, kann ich einmal kurz vielleicht erklären. wenn ihr die Webseite shopcast.fm besucht und zur aktuellen Folge springt, könnt ihr ganz unten unter dem eingebundenen Video, wenn ihr sehr früh seid, ist es vielleicht noch nicht da, über TalkYard kommentieren. Das ist da automatisch eingebunden. Das könnt ihr anonym tun oder mit Anmeldung, wie ihr mögt. Und wir gucken uns das an. Und wir hatten schon mal überlegt, wir haben halt echt wenig Beiträge, weil wir es auch ein bisschen vernachlässigt haben. Aber dass wir dann, wenn da genug zusammenkommt und ihr fleißig kommentiert, wir in einer der nächsten Folgen auch darauf einfach da mal eingehen und anhängen so ein. Ne? Ach, übrigens aus der Community. Ich wollte eine Sache noch, weil wir müssen so oder sollten langsam zum Ende kommen, müssen nicht, aber sollten noch eine wichtige Sache anfügen. Und das ist, dass wir natürlich über den Stand der AI jetzt sprechen, also Sommer 2024. Es ist natürlich die Entwicklung so schnell, dass es so sein kann, dass in einem Jahr vielleicht GPT-4 Gamma rauskommt. Und dann ist das Ding so krass, dass es wirklich intelligent ist. Wir rechnen aktuell nicht damit, aber das sei nochmal gesagt, wir sprechen über KI jetzt und das ist keine Prognose für die Zukunft.
Jetzt hast du so einen Schlusssatz gesagt, weißt du?
Nee, es war mir nur wichtig, das wirklich einmal
gesagt zu haben. Ich weiß auch, das war jetzt so ein, wie so das Käsewürfelchen aufs Abendessen.
Ja, und stell dir vor, in 2 Jahren ja, gucken wir dann dieses YouTube-Video oder ein Folge-YouTube-Video, wo es gar nicht mehr wir sind, sondern unsere AI-Avatare, die für uns Podcasts machen.
Ich glaube, das ist echt ein großes Problem, was noch kommen wird. Das Niklas hat es vorhin kurz angerissen. Je mehr AI-Content im Netz ist, umso mehr AI-Content wird AI zum Trainieren benutzen. Und irgendwann ist das im Prinzip, ich sage jetzt mal, also kennt ihr den Film The Human Centipede? Also ich befürchte, wenn wir nicht
aufpassen. Hatten wir nicht über jugendfrei gesprochen?
Entschuldigung, aber ich habe ja nichts erklärt. Ich habe ja nur, also.
Ich weiß nicht, weiß, dass der existiert. Ich habe ihn nicht gesehen. Not my cup of tea.
Ich gehe nicht näher drauf ein, das kann ja jeder für sich entscheiden, ob er das nochmal recherchieren will, aber Nein. Ich glaube, dass das dann am Ende zu so einem unendlichen Kreislauf aus unreflektierten Mist wird und also was passiert denn dann? Irgendwann kriegen wir keine neuen Antworten mehr und die Antworten, die wir bekommen, die sind so kaputt, weil zwischendrin, keine Ahnung, also ich stelle mir das immer vor wie so ein JPEG-Bild, was du immer wieder und wieder und wieder komprimiert abspeicherst und irgendwann ist von dem Bild einfach nichts mehr übrig.
Wir reden ja über den aktuellen Stand, da muss es auch mal ein bisschen eingreifen, wir reden über den aktuellen Stand des Internets. Also
ich bin Fatalist.
Wir sind alle noch aus der Generation, ich weiß nicht, mein erstes Handy war ein Trium Astral. Als ich jung war, wenn ich Leute anrufen wollte, musste ich an die Wand gehen und da so ein Ding runternehmen, das hing da mit einem Kabel dran. Und wenn ich unterwegs war, dann gab es keine Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Und das war noch zu meinen Lebzeiten. Die Leute, die jetzt geboren werden, das sind AI-Natives, die werden damit ganz anders umgehen als wir. Egal wie techy wir jetzt sind und wie sehr wir uns damit auskennen, einfach weil sie damit aufgewachsen sind. Ihr kennt diese Leute, die mit dem Handy in der Hand geboren werden. Das ist eine eigene Kultur mittlerweile. Da stehen wir auch außen vor. Wir sind alte weiße Männer. Das ist einfach so. Und ich glaube, dass wir gar nicht so sehr predikten können, wie die Zukunft ist von AI. Und wenn wir das nochmal einordnen, wir reden hier, wie sich AI digital Inhalte oder was digitale Inhalte von einer AI produziert, mit der digitalen Welt machen. Es gibt ja immer noch die physische Welt. Es gibt ja immer noch Leute, die actually einen Pinsel in der Hand nehmen und ein Bild malen und dann mit diesem Bild irgendwo hingehen und das jemandem geben und sagen, jetzt gibst du mir Geld dafür. Das ist ja nicht immer der Mensch, der für Instagram die Klicks produzieren möchte mit seinem Dali-Bild. Und genauso ist es auch so, dass die Leute, die die Menschen, die in der physischen Welt verankert sind, sage ich mal, sind, glaube ich, weniger von AI betroffen als die Digital Natives, die auch wirklich digital leben. Und wenn wir uns angucken, wo die Social-Media-Blase sich gerade hin entwickelt, wird das so oder so, das hat eine Halbwertszeit, die langsam überschritten ist, was die Nützlichkeit anbelangt. Und auch die Online-Shops, die sich mit Dropshipping wie so eine Seuche vermehrt haben, schon vor AI, das wird nicht besser werden. Und es gibt so einen Teil auch in der E-Commerce-Welt, das ist, glaube ich, ein Geschwür, das irgendwann absterben wird. Und ich hoffe, dass ich dabei noch zugucken kann.
Da steckt sehr viel Hoffnung in diesem Satz.
Das ist ja schön. Ja, weil ich mag es halt, wenn Händler und Personen hinter so einem Laden stehen, die das machen, nicht um schnell den Markt zu machen, weil irgendein, keine Ahnung, YouTube-Fuzzi mit einem dicken Schlitten ihnen erzählt haben, wie viel sie jetzt mit Dropshipping machen können, sondern weil sie das toll finden, das Händler zu sein und ihre Produkte mögen und mit ihren Kunden gerne umgehen. So, das finde ich toll. Und das ist auch das, wo Shopware hin entwickelt, nicht sich hin entwickelt, sondern hin entwickelt. Versteht ihr? Weil Entwickler tun Dinge ja lustig. Okay.
Ich hoffe, dass das tatsächlich den Leuten erhalten bleibt, diese intrinsische Motivation, das Feuer, andere Menschen mit ihren Produkten zu begeistern und sich nicht ins Boxhorn jagen lassen von, keine Ahnung, da sind jetzt irgendwie 8 Millionen Shops da draußen, die Scheiß verkaufen. Ich mag nicht mehr. Ich hab die Schnauze voll. Ich fahre nach Malle und mach mit Sono AI einfach.
Es hat funktioniert. Aber du musst ja auch denken, wenn du der 1 Millionste und einste Shop bist, der Bullshit-Ware verkauft, dann machst du ja auch vielleicht keine Kohle mehr. Das heißt, wer überlebt am Schluss? Die qualitativ hochwertig sind. Und
wenn sie sich so lange leisten können zu überleben.
Ja.
Wir werden sehen. Gut. Wir werden alle alt genug, um das noch zu sehen. Und wir treffen uns in 40 Jahren wieder und machen einen Teil 2 zu dieser Ausgabe.
Oh, Digga, dann bin ich über 80.
Ja, ich auch.
Ja, ist doch cool. Ich bin der Jüngste, oder?
Du siehst auf jeden Fall nicht aus wie der Jüngste, so.
Das war gemein.
Du hast, ich bin auch grau am Bart, also von der, du hast wenigstens ein Haar versteckt. Zeig, hast du, mach mal.
Ich hab den Unkraut.
Ist das grau oben?
Hä?
Ja, ist auch grau.
Ist das grau oben drauf?
Bei mir, oder wie?
Ja.
Nee, ich habe schwarze Haare.
Sehr gut.
Ach, ich sehe doch schon an den Schläfen, das ist das leichte Grau. Ist aber auch nicht so schlimm.
Aber man wird attraktiver als Mann. Nicht älter.
Das rede ich mir auch ein.
Also wir können das auch einfach in 40 Jahren nochmal gegenprüfen und dann unsere Zuschauerinnen und Zuschauenden und Zuschauer dann entscheiden lassen, ob wir gut gealtert sind oder ob man uns einfach direkt in eine Tonne drücken kann.
Ihr macht einen Podcast aus dem Rollstuhl und ich auf dem Snowboard.
Ja, genau.
Genau. Wir werden gleich das Musikstück, das viel beworbene, einspielen. Ich persönlich glaube, dass sowas eher ein Kommentar zum Status der aktuellen Popmusik ist, wenn Menschen das für gute Musik halten und nicht umgekehrt. Aber damit möchten wir uns verabschieden. Rico und Christian, beziehungsweise Rico, vielen Dank, dass du da warst. Christian, schön, dass du dabei warst. Wir wechseln jetzt immer ein bisschen durch, wo wir zu 14 noch mit Carmen und Edin. Genau. Jetzt darfst du auch nochmal Tschüss sagen, Rico.
Ja.
Und Christian. Danke.
Tschüss.
Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja. Danke fürs Zuhören. Shopcast FM, Kommentare, YouTube-Kommentare. Wir sehen uns, wir hören uns und Musik ab.
Christian und Niklas, Mikro an. Heute im Podcast, da ist was dran. Unser Gast ist Rico, das wird gut. KI im Mikromaße, das Thema mit Mut. Wir machen einen Podcast, hör gut zu. Christian, Niklas und Rico, jetzt geht's im Nu. KI im Mikromaße, Trends ganz klar. Rico erzählt uns, was er so sah. KI verändert viel, das wissen wir. Rico erklärt es uns, dafür sind wir hier. Was ist zu beachten, wo geht der Trend? Rico gibt Einblicke, die jeder kennt. Wir machen einen Podcast, hört gut zu. Christian, Niklas und Rico, jetzt geht's im Nu. KI im Mikromasse, Trends ganz klar. Rico erzählt uns, was er so sah. Automatisierung und Daten sind dabei. Rico erklärt es ganz nebenbei. Seine Meinung zählt, hört gut hin. Der Podcast ist spannend, da steckt viel drin. Wir machen einen Podcast, hört gut zu. Christian, Niklas und Rico, jetzt geht's im Nu. KI im Mikromasse, Trends ganz klar. Rico erzählt uns, was er so sah. Deine Zeit. Christian und Niklas sind schon bereit für den nächsten Podcast, ein neues Thema. Bis dahin bleibt dran, das war Schema.